weiß nicht, wie viel Begeisterungsstürme bei euch ausgelöst hat, als Antje gesagt hat, heute geht es um die Bibel. Und nicht nur heute, sondern es geht auch die nächsten Wochen noch um die Bibel. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Predigtserie ein Stück weit dort sind, dass wir merken, ja, es ist gut, dass wir über die Bibel reden, weil es ein Buch ist, das bis heute eine Relevanz hat und eine Faszination auslösen kann, auch wenn wir die vielleicht beim ersten Hören noch nicht so spüren. Als Kind hatten wir bei uns zu Hause ein Wochenmagazin abonniert. Das hat uns als Kinder meistens gar nicht so interessiert. Aber eine Seite hat mich immer interessiert, und zwar die letzte Seite. Da war ein Interview drauf. Und da wurden immer die gleichen Fragen an verschiedene Menschen aus Gesellschaft und Politik gestellt. Und eine dieser Fragen war, welche drei Bücher würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Und erstaunlich oft haben die Leute gesagt, ja, sie würden die Bibel mitnehmen. Ich weiß nicht, wie du auf diese Frage antworten würdest, was in dein Reisegepäck für die einsame Insel reinkommen würde. Wahrscheinlich auf jeden Fall so ein Survival-Tipps-Buch, wo man merkt, wie funktioniert das. Vielleicht irgendwie ein Kochbuch über giftige und nicht giftige Gemüsesorten auf so einer Insel. Und die Bibel. Irgendwie spürt man, als Christ sollte man das sagen, ja, das ist irgendwie die richtige Antwort. Die Frage ist, ist es auch die ehrliche Antwort? Ein Mensch, der bestimmt gesagt hätte, die Bibel ist in meinem Reisegepäck dabei, ist Graf von Zinzendorf. Um diese prägende Figur für das deutsche Christentum ging es letztes Mal im Bibelcafé. Und er hat ein Lied geschrieben, wo es heißt, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und den größten Reichtum für. Kein Mensch spricht mehr so. Man muss es auch nicht verstehen. Er will sagen, egal was du mir bietest an Reichtum und an Hab und Gut dieser Welt, ich würde es annehmen, wenn die Bibel ich dafür haben könnte. Ich muss denken an eine Frau aus der Bibelstunde in Heddernheim, die ich mitbetreue. Eine kleine Runde, und unermüdlich lädt diese Frau dazu ein, dass Menschen dazukommen, weil sie sagt, die Menschen müssen doch aus der Bibel hören. Das ist doch so gut und so wichtig. Ich muss denken an einen Freund aus Teenager-Zeiten, der wie so ein kleines Erweckungserlebnis für die Bibel hatte und der mir erzählt hat, ich lese in der Bibel und ich muss immer mehr lesen, das macht mir so eine Freude, und das mir damals schon irgendwie echt schräg vorkam, wenn ich so an mein Bibellesen gedacht habe. Ich muss daran denken, dass Erweckungsbewegungen oft Bibelbewegungen sind, eigentlich immer Bibelbewegungen sind. Unsere Gemeindegeschichte, sie fußt im Pietismus, wo Menschen sich getroffen haben zum Bibellesen und zum Studieren und plötzlich gemerkt haben, wie das eigene Herz wieder ganz neu angerührt wird von Jesus mitten da drin. Ich sehe diese Dinge und dann schaue ich mich um, schaue auch in mein Herz und merke, irgendwo ist da trotzdem auch so eine Bibelmüdigkeit. Eine Frage, die sich mir stellt, lockt die Bibel noch hinterm Ofen vor heute? Lockt sie mich noch hinterm Ofen vor? Dabei ist dieses Buch erstaunlich. Es ist das Nummer 1 Buch, weit verbreiteste Buch der Welt. Kein anderes Buch gibt es so oft auf dieser Welt. Es ist das meistgedruckteste Buch, auch da noch immer Nummer 1. Allein im Jahr 2019 40 Millionen Exemplare Bibel. Es ist übrigens auch das Nummer 1 Buch, was am meisten gestohlen wird. Es hängt damit zusammen, dass es in Kirchen und in Hotels überall rumliegt und dazu einlädt, mitzunehmen. Also Nummer 1 in so vielen Bereichen, das ist faszinierend, erstaunlich und trotzdem diese Bibelmüdigkeit, zumindest an manchen Stellen. Ich weiß nicht, wann zum letzten Mal jemand zu dir gekommen ist und unaufgefordert erzählt hat, boah, ich habe Bibel gelesen und das war so fantastisch, das hat direkt in mein Herz reingetroffen. Wann bist du zum letzten Mal so erfasst davon gewesen? Woher kommt diese Bibelmüdigkeit? Vielleicht, weil für viele beim Thema Bibel Druck drin ist. Weil man merkt, irgendwo als Christ müsste ich doch in der Bibel lesen. Als Christ müsste ich doch mich auskennen, am besten sogar es auswendig kennen. Müsste doch erleben, wie Gott immer wieder auch durch die Bibel zu mir spricht. Und es kann sein, dass das Thema dadurch für mich überfordert wird. Vielleicht ist beim Thema Bibel aber auch Langeweile drin, dass ich merke, naja, es sind alte Texte, manche verstehe ich nicht mal. Und ich merke, die sprechen überhaupt nicht so in mein Leben hinein. Und das ist irgendwo auch eine Ernüchterung da. Vielleicht auch eine Frustration. Vielleicht ist aber auch so eine Geringschätzung für die Bibel das Problem, wo man merkt, naja, gut, Gott liebt mich auch ohne Bibel lesen. Und wenn der Heilige Geist mir was sagen will, dann kann er es auch so tun. Dann brauche ich die Bibel doch nicht. Ich glaube, dass es für unseren Glauben grundlegend wichtig ist, dass wir immer wieder neu entdecken, was die Bibel für sich sein möchte, nämlich Gottes Wort an uns. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das immer wieder neu entdecken, dorthin näher kommen, zu verstehen, warum Menschen sagen, in meine Reisegepäck für die einsame Insel, da packe ich die Bibel ein. Nicht aus Druck, sondern weil ich etwas erlebe darin, dass Gott spricht bis heute. In 2. Timotheus 3, Vers 16, da lesen wir, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Die Heilige Schrift, damit meint Paulus, als er diesen Brief schreibt, das Alte Testament. Vermutlich weiß er gar nicht, dass er in diesem Augenblick an der Bibel mitschreibt, als er dem Timotheus diesen Brief schickt. Aber das, was hier ausgesagt wird über das Alte Testament, können wir auch übertragen auf das, was uns heute als Bibel vorliegt. Die Heilige Schrift ist eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Ich finde es ganz erstaunlich, was Paulus hier über die Bibel aussagt. Er sagt, dort, wo wir uns mit diesem Wort Gottes an uns beschäftigen, da werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig. Das heißt, dort, wo wir uns als Personen der Bibel aussetzen, wird etwas in uns passieren und wir werden nicht die Person bleiben, die wir sind. Also wenn man sagt, ich wünsche mir eigentlich, dass ich Gottes Kraft wieder mehr erlebe in meinem Alltag, das hier ist Gottes Angebot an dich und an mich. Darum wird es in dieser Predigtserie gehen, das wünsche ich mir, dass wir das erleben, dass es darin Gottes Angebot an mich ist, mich zu prägen, mich zu verändern. Heute möchte ich mit euch vor allem diesen ersten Teil anschauen. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es hier. Gott spricht in diesem Buch. Die Theologen streiten sich um das Wie. Es ist jedes Wort eingegeben. Sind die Personen irgendwo inspiriert worden? Ist der Sinn der Bibel der gleiche? Da gibt es viele verschiedene Streitschriften und Meinungen. Gottes Wort und Menschenwort, wie hängt es zusammen? Wie ist das Verhältnis? Die einen sagen, ja, das ist ganz wörtlich zu nehmen. Das ist die eine Gefahr bei diesem Thema. Es ist nur als Gottes Wort, dann ist es ein Diktat. Und man nimmt nicht wahr, dass Menschen dieses Wort geschrieben haben. Die andere Seite wäre, dass man sagt, es ist nur Menschenwort. Da waren halt religiös besonders geniale Menschen, die was geschrieben hat und im Nachhinein ist es irgendwie auch zu Gottes Wort geworden. Diese Seite nimmt nicht genug ernst, dass Gott selbst in diesem Buch spricht. Interessant ist, die Bibel an der Stelle uns keine Theorie liefert, sondern eben dieses Wort eingegeben im griechischen Theopneustos. Heißt so viel wie von Gott gehaucht. Und ich finde dieses Wort des Hauchens so schön, weil es beschreibt, da geht etwas zusammen. So wie beim Hauchen etwas in mir und etwas von außerhalb mir zusammengeht. Die Luft, der Atem zusammen mit meinem Körper, der diesem Atem einen Ausdruck gibt. Die Bibel lässt es offen, wie genau hängt es zusammen? Gottes Wort und Menschenwort. Aber sie sagt, da spielt etwas zusammen. Es ist von Gott gehaucht. Mensch und Gott wirken hier zusammen. Übrigens steht auch in der Bibel nirgendwo, wie es zusammenpasst, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Auch da gibt es keine Theorie, so wie es bei der Bibel keine Theorie gibt. Es gibt viele Theorien, die die Theologen gemacht haben. Die Bibel sagt, das ist Gottes Wort und Menschenwort in einem, es wirkt zusammen. 2. Petrus 1, Vers 21 heißt es, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Menschen haben im Auftrag Gottes gesprochen. Nicht Marionetten. Menschen. Mit ihrer Person, mit ihrer Identität, mit ihrem Stil, mit ihrem Ort, mit ihrer Sicht auf die Dinge. Aber sie waren getrieben vom Heiligen Geist. Sie waren inspiriert und sie waren geführt durch Gott selbst in all dem, was sie getan haben. Ein Neutestamentler sagt, das Wunder der Bibel besteht darin, dass hier Menschenwort, ohne aufzuhören, auf ganzer Linie Menschenwort zu sein, Gottes Wort ist. Das ist das Verrückte an der Bibel, was wir uns immer wieder neu vor Augen führen sollten. In der Bibel merken wir, Gott spricht menschlich. Gottes Wort kommt zum Vorschein in Menschenworten. Gott, er spricht keine Fremdsprache und fordert uns auf, ihr Menschen lernt jetzt meine Fremdsprache, lernt irgendwie göttlich und dann könnt ihr verstehen, was ich sagen möchte, sondern Gott macht es genau andersrum. Er lernt unsere Sprache. Gott wird zum Menschen. Er lässt sich anfassen. Er geht auf Ebene mit den Menschen, um sich verständlich zu machen. Was für ein Bild von Gott, was uns die Bibel an der Stelle vor Augen malt. Gott tut es immer wieder. Von Anfang an spricht Gott menschlich. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn Gott als Vater die Welt schafft, was tut er dann? Er macht sich die Hände dreckig. Er kommt den Menschen nahe mit etwas, was wir beobachten können, was wir erforschen können, was wir anfassen können. Er zeigt sich als Schöpfer in einer Welt, die uns verständlich oder zumindest an manchen Stellen zu ergründen ist. Jesus zeigt uns, Gott spricht menschlich. Er wird Mensch, Gott wird Mensch, lässt sich anfassen. Er geht in Kontakt mit uns. Und der Heilige Geist, er lässt sich ein auf ein Buch. Er lässt sich ein auf Menschen, die dieses Buch schreiben mit ihrem Persönlichkeit, mit ihrem Stil, mit ihrer Zeit, in der sie leben. Gott spricht menschlich. Und das merken wir an so vielen Stellen, wenn wir die Entstehung dieses Buches anschauen, dass Gott sich einlässt auf das, was Menschen tun und gleichzeitig auch darin wirkt. Zum Beispiel die alten Schriften des Alten Testament mussten damals auf Papyrus geschrieben werden. Der Nachteil, Papyrus ist relativ schnell kaputt gegangen, man muss es immer wieder abschreiben. Und was für eine große Fehlerquelle schlummert in diesen Texten. Stellt euch vor, ihr müsst das abschreiben, Text und Text und Text. Wenn ein Wort falsch ist, dann ist schon der Sinn vielleicht von einem Satz verfremdet und dann geht es immer so weiter. Also wo lässt sich Gott ein auf Menschenwerk? Die Masoreten waren Gelehrte, die sich so ein System ausgedacht haben, wo man hier an der Seite sieht, die haben dann so Sachen dazwischen geschrieben und dann konnte man am Ende nachzählen, ist das Wort, sind alle Worte drin in der Schriftrolle, wenn nicht, musste man sie wegtun und neu schreiben. So haben Menschen von Anfang an versucht, ganz penibel ihr Bestes zu tun, das Wort Gottes transportiert wird. Und gleichzeitig, es ist doch sehr anfällig für Fehler. Und wir merken, Gottes Werk ist da drin, weil er diesen Prozess überwacht und prägt und begleitet. 1947, da findet ein 17-jähriger Hirte in den Höhlen von Qumran eine riesige Anzahl von Schriftquellen. Und was spannend ist, dass Wissenschaftler bis dahin eigentlich oft gesagt haben, auch die Theologen, naja, die Bibel, wie wir sie heute haben, sie ist an so vielen Stellen ganz anders. In der Überlieferungsgeschichte ist so viel wahrscheinlich schiefgegangen, dass wir heute gar nicht mehr wissen, was früher darauf geschrieben stand. Und plötzlich merken die Wissenschaftler, dass da uralte Schriftquellen sind, die fast identisch sind mit dem, was wir heute in unserer Bibel haben. Das ist für mich so ein Beweis dafür, dass Gott diesen Prozess des Menschlichen begleitet und prägt und dass er achtet auf sein Wort. Menschen und Gottes Wort. Gott spricht menschlich, auch in der Entstehung des Neuen Testaments. Lukas zeigt uns in seinem Evangelium, wie er sich so herangewagt hat, diese Schrift zu schreiben. Er sagt, verehrter Theophilus, der, an den er dieses Evangelium richtet, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren, ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, von allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen. Und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, so wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig ist. Lukas lässt uns reinschauen in seine Schreibstube, wie er dieses Evangelium geschrieben hat. Und er sagt, das haben schon viele andere getan, ich bin nicht der Einzige. Und ich habe versucht, die Quellen zu sortieren, ich habe versucht, Augenzeugen zu befragen, ich habe versucht, nachzuforschen, alles aufzuschreiben, wie es gewesen ist, sorgfältig. Und ich habe ein Ziel. Warum schreibt Lukas das? Nicht einfach, um zu berichten, sondern weil er diesen Theophilus zeigen möchte. Der Glaube, den er gehört hat, der ist zuverlässig und wahr. Also hier ist Mensch am Werk. Lukas, er sortiert, er schreibt, er ordnet. Johannes sagt uns ganz am Ende von seinem Evangelium, noch vieles mehr hat Jesus getan, aber wollte man das alles nacheinander aufschreiben, mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genug Platz für die vielen Bücher, die noch geschrieben werden müssten. Wir merken, wir wissen nicht alles von Jesus. Wir wissen nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was Jesus getan hat. Wir wissen das, was die Evangelisten uns sagen. Es sind Menschen, die dort wirken. Und gleichzeitig ist Gott derjenige, der durch seinen Geist darauf achtet, dass alles drin ist, was wichtig für uns ist. Johannes 14, Vers 26 heißt es, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Das ist die Zusage, dass Gott sagt, ich überwache diesen Prozess, ich erinnere euch an die Dinge, die für euch wichtig sind. Und so ist Gottes Werk und dieses Gott spricht menschlich auch mit dabei, als unsere Bibel entsteht. Man muss sich ja vorstellen, die Bibel war nicht von Anfang an fertig, sondern es gab verschiedene Schriften, die Briefe von Paulus, Lukas hat sein Evangelium, Johannes hat sein Evangelium, verschiedene Handschriften. Und man musste irgendwann überlegen, als die Zeit immer weiter fortgeschritten war, die Erinnerungen und die Augenzeugen von Jesus immer weniger wurden, wie transportieren wir denn diese Botschaft? Und dann haben sie versucht, Kriterien zu entwickeln. Welche Schriften sind jetzt verbindlich? Welche wollen wir sammeln? Welche wollen wir zusammenstellen? Sie haben gesagt, ja, die müssen auf die Apostel zurückgehen. Sie müssen auf Menschen zurückgehen, die Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Sie müssen anerkannt sein, diese Schriften. Sie müssen übereinstimmen mit dem Alten Testament und viele andere Kriterien hat man jetzt gefunden, um zu sagen, ja, am Ende entsteht bis zum Ende des 4. Jahrhunderts das, was wir heute im Großen und Ganzen als die Bibel haben. Luther hat wieder ein paar Bücher aussortiert, weil er gesagt hat, ah, die Apokryphen ist eher katholisch, die können nicht in unsere evangelische Bibel rein. Man merkt, da sind Menschen am Werk. Und gleichzeitig hält Gott seine Hand drüber und sagt, ich bin der, der wirkt, durch meinen Geist. Auch beim Entstehen unserer deutschen Bibel geht ja vieles auf Martin Luther zurück. Wer nicht der Erste war, der eine deutsche Übersetzung gemacht hat, aber die prägendste und die wichtigste übersetzt hat. Luther war ein Macher, der deutsche Sprache geprägt hat wie vielleicht kein anderer, der Worte erfunden hat, um die Bibel zu übersetzen, die wir bis heute benutzen. Und gleichzeitig, obwohl er viel geschafft hat, obwohl er als Mensch am Werk war, war Luther immer bewusst, dass Gott derjenige ist, der in seinem Wort wirkt und dafür sorgt, dass Gottes Wort spricht. Ich habe ein lustiges Zitat von ihm gefunden, wo das nochmal deutlich wird. Er hat gesagt, ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Filippo oder Amsdorf getrunken habe, allzu viel getan. Ich habe nichts getan. Das ist keine Werbung von Luther fürs Bier trinken, sondern eine Werbung Luthers, dass Gottes Wort wirkt. Selbst wenn er mit seinen Freunden zusammensitzt. Gottes Wort ist wirksam. Ich habe ein Bild gefunden beim Neutestamentler Hans-Joachim Eckstein, der dieses Gott spricht menschlich nochmal ganz schön verdeutlicht und er sagt, das ist so ähnlich wie mit so einem römischen Brunnen. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen, gibt es bis heute nicht nur in Rom, wo oben Wasser rauskommt und dann fließt es so von einer Schale zum nächsten und unten plätschert es dann raus. Wenn wir jetzt diesen Brunnen mal als Vergleich nehmen für dieses Gott spricht menschlich, müssen wir fragen, was ist denn eigentlich das, wo oben das Wasser rausspritzt, rauskommt? Hebräer 1, Vers 2, 1 und 2 sagt, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Wenn wir fragen, was ist Gottes Wort, landen wir bei Jesus. Johannes 1 sagt uns, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist Gottes letztgültiges Wort an uns. Das Evangelium, was Jesus uns bringt, ist das, was Gott uns mitzuteilen hat. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen oder wegzunehmen, sondern Jesus ist derjenige, der die Quelle ist des Lebens, der Erkenntnis, der Weisheit. Er ist der, wo das Wasser heraussprudelt, auch derjenige, von dem es alles andere zu verstehen gilt, auch das Alte Testament. Und was er mitteilt, seine Worte des Menschen und des Gottes Jesus, sie werden gehört und weitergegeben von Menschen. Das ist so in diesem Bild gesprochen die erste Schale. Da sind die Evangelisten, die Apostel, die ersten Jünger und Jüngerinnen von Jesus. Da ist zum Beispiel Maria. Am Ostermorgen kriegt sie von Jesus gesagt, geh und erzähle den Brüdern, was du gesehen hast. die erste Schale. Menschen, die Jesus hören. Interessant, dass in der Apostelgeschichte steht, dass Jesus nach der Auferstehung und vor der Himmelfahrt noch 40 Tage bei den Jüngern war und ihnen alles erklärt hat über das Reich Gottes. Ich stelle mir das so vor, wie viele Aha-Erlebnisse für die Jünger dabei waren, wo sie gesagt haben, das haben wir schon alles gehört, aber jetzt verstehen wir es, wie es gemeint ist nach der Auferstehung. Das sind die ersten Zeugen. Paulus schreibt im Galaterbrief, nicht es ist von mir, was ich euch sage, das Evangelium ist von Gott und er hat es mir gezeigt. Ich glaube, es ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir die Schriften von Paulus zum Beispiel lesen, dann lesen wir aus dieser ersten Schale. Dann lesen wir von Menschen, die direkt von Jesus dieses Wort erfahren haben. Zum Beispiel der Römerbrief. Der ist selbst unter sehr kritischen Theologen eindeutig von Paulus. Erste Schale. Und dann kommt diese zweite Schale, wo man merkt, ja, wie Lukas, der hat Jesus nicht gesehen, aber der hat mit Menschen gesprochen, die Jesus gesehen haben, die Augenzeugen waren, schreibt er. Und so fließt es weiter. Verschiedene Personen durch die Zeiten hören von diesem einen Wort in Jesus Christus. Und am Ende dürfen wir uns selbst ganz unten irgendwo einsortieren. Wenn ich heute vorne hier vorne stehe, dann erzähle ich euch hoffentlich nicht meine Gedanken, sondern ich erzähle euch etwas von dieser Quelle, was durch die Zeiten und durch die Schalen hindurchfließt bis heute. Wenn du Bibel liest, dann begegnest du diesem Wort in Jesus, was hindurchfließt durch die Schalen, durch die Verschiedenheit der Menschen, die dieses Wasser des Lebens aufgefangen und weitergegeben haben. Dieses Bild macht zwei Dinge, finde ich, schön deutlich. Zum einen, wir sind aufeinander angewiesen. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt die große Erleuchtung und die stelle ich nicht über alle anderen, die vor mir gewesen sind. Nein, es ist ein aufeinander aufbauendes. Ich bin kein Apostel, ich bin nicht Lukas, aber ich höre von denen. Und das Zweite, was hier deutlich wird, ist, da wo es eine reine Quelle gibt und dort, wo die Schalen nicht verschmutzt sind, dort wird nicht weggenommen von diesem Wort, sondern da fließt es. Bis heute, da wirkt Gottes Kraft bis heute. Und das ist nicht weniger, nur weil es durch die verschiedenen Schalen geflossen ist. Man könnte sich ja fragen, warum macht es Gott eigentlich so kompliziert? Warum macht er sich so verletzlich? Warum macht er so viele Fehlerquellen, so viele mögliche Fehlerquellen hier nicht einfach aus? Es gibt ja andere heilige Schriften, zum Beispiel der Koran, der anders verstanden wird, wo man gesagt wird, ja, das ist wörtlich von Gott so eingegeben. Man hätte ja auch sagen können, Jesus, warum hast du die Bibel nicht mitgebracht bei deiner Geburt und irgendwie unter die Krippe gelegt und hier können sie dann lesen? Gott macht sich verletzlich. Ich glaube, dass wir in der Frage von der Diskussion, ist es jetzt Gottes Wort oder ist es Menschenwort, dass wir eine Sache nicht vergessen dürfen. Und ich glaube, das ist die Gefahr, die da drin liegt. Nämlich, dass es am Ende nicht um die Bibel geht, sondern am Ende geht es um eine Begegnung. Am Ende geht es nicht um die Bibel, sondern es geht um Beziehung. Die Begegnung mit dem Wort Gottes. Und was ist das Wort Gottes? Es ist die Person Jesus Christus. Darum geht es in der Bibel. Wir glauben als Christen nicht an die Bibel, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, sondern wir glauben an Jesus. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht die Bibel ist der Grund, warum das Christentum entstanden ist, sondern Jesus ist der Grund. Und die Bibel bezeugt uns von diesem einen Wort Gottes, das bis heute zu erfahren und zu begegnen ist in der Bibel. Gott spricht menschlich. Warum? Weil es der Weg ist, wie Gott uns Menschen nahe kommt. Von Anfang an und auch in seinem Wort. Es geht nicht um Information, sondern es geht um Beziehung. Es geht um Begegnung. Der dänische Philosoph und Theologe Kierkegaard hat einmal gesagt, die Bibel macht uns mit Christus gleichzeitig. Und das ist eine Zusage, die ich uns mitgeben möchte in unser Bibellesen hinein. Was für eine Perspektive. Die Bibel macht uns mit Christus gleichzeitig. Da fließt uns etwas zu von diesem Wasser, von dieser Kraft und der Gegenwart, die in Jesus in diese Welt gekommen ist. Und sie ist nicht weniger geworden, nur weil sie durch Schalen hindurchgeflossen wird. Sondern wir dürfen gleichzeitig werden mit Christus. Es geht am Ende bei diesem Fluss nicht um eine Norm, die Gott uns mitteilen möchte, nicht um Information, sondern es geht darum, dass Gott zu uns hinfließen möchte, weil er diese Beziehung sucht zu mir und zu dir und zu uns als Gemeinde.